Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, hier in einem ganz besonderen Interview auf dem Lebe dein Potenzial Symposium. Der zweite Teil, das sage ich extra dazu, weil ich habe das am Anfang meiner Karriere schon einmal gemacht. Nur diesmal haben wir ganz andere Aspekte, die noch sehr, sehr, sehr tief gehen. Und heute habe ich die liebe Antonia hier zu Gast. Antonia ist Kongressveranstalterin und Coach für spirituelles Geldbewusstsein. Und das war mir ein großes Anliegen, oh, jetzt kriege ich schon Gänsehaut, das war mir ein großes Anliegen, die Antonia hier sprechen zu lassen, sprich einzuladen, weil Geld und Spiritualität, da haben viele Menschen Thema mit, weil es einfach irgendwie nicht zusammenpasst. Und Antonia ist jetzt Coach für dieses Thema und hat zu diesem Thema schon drei, wow, inspirierende Kongresse gemacht. Und sie weiß, dass es eigentlich kein Spagat da gibt, sondern dass diese Themen eigentlich wirklich zusammengehören. Und das werden wir heute ein bisschen erörtern und lass dich mal überraschen, was noch dabei rumkommt. Antonia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Potenzialsymposium. Ich würde von dir gerne als erstes wissen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Jetzt Geld und Spiritualität, also im Grunde genommen passt das ja gar nicht zusammen, oder doch?
Hallo, lieber Michael. Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ganz aufgeregt, hier dabei sein zu können und bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, das ist natürlich, da springst du gleich ins Volle und das ist eine große Frage und ich versuche die jetzt so kurz wie möglich zu beantworten. Ich komme ja eigentlich aus einer klassischen akademischen Karriere. Ich habe studiert, ich habe einen Doktor gemacht, ich habe 10 Jahre als College-Lehrerin gearbeitet, war also voll im System drin und ich habe das alles hinter mir gelassen. Ich habe übrigens auch an einer Universität unterrichtet und das Ganze in Asien. Also ich habe 18 Jahre in Taiwan, also nicht Thailand, sondern Taiwan, das Chinesische. Ja. Chinesischsprachigen Menschen wohnen auf dieser Insel, gelebt und gewirkt, hatte 3 Karrieren dort als College-Lehrerin, als Radiojournalistin und dann habe ich meinen Doktor dort an einer chinesischen Universität gemacht in politischen Wissenschaften als Ausländerin. Und war also eine sehr, sehr abenteuerreiche Zeit und Taiwan, muss man dazu sagen, ist die Hochburg des chinesischen Buddhismus, weil unter Mao sind die ganzen Buddhisten, die buddhistischen Meister, die mussten fliehen, die wurden ja verfolgt und die sind logischerweise nach Taiwan geflohen, weil man da auch Chinesisch gesprochen hat und das war also naheliegend. Und deswegen haben auf dieser kleinen Insel haben sich diese riesigen Hochburgen des chinesischen Buddhismus entwickelt und dort habe ich Buddhismus gelernt und meditieren gelernt und bin da in meine Spiritualität eingestiegen. Ich habe also einerseits ein sehr intellektuelles Leben geführt, das auch sehr trainiert, meine Intellektualität. Und auf der anderen Seite kam dann ganz unvermutet diese spirituelle Komponente in mein Leben und ich habe meditieren gelernt. Und bin da in einen sehr hochentwickelten Buddhismus eingestiegen und eine sehr hochentwickelte Spiritualität. So, das als Vorgeschichte. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich aus dem Tempel rauskomme, ich meditiere und bin da in den höchsten Höhen, dann komme ich zurück in meinen Alltag und falle wieder zurück in mein unbewusstes Leben und das ist immer nicht zusammengegangen. Und das hat mich bewegt. Und ich wollte Wege finden, wie ich diesen hochentwickelten spirituellen Weg zusammenbringe mit diesem sogenannten banalen Alltag. Das konnte doch nicht wahr sein, dass das nicht zusammengeht. Und mit dem materiellen Leben. Und ich habe gemerkt, dass das Materielle und auch das Körperliche, dass das gerne ignoriert wurde in diesen Kreisen oder ja sogar als etwas Minderwertiges oft dargestellt wurde. Und damit konnte ich mich nicht abfinden. Und so ist die Idee langsam wirklich über die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gewachsen, eine Spiritualität zu finden, die das Materielle und Körperhafte und Alltägliche voll mitnimmt und integriert. Und um das auf den Punkt zu bringen, kam mir dann irgendwann mal die Idee, Geld, das mit dem Wort Geld zu bündeln, das materielle Dasein. Ja. Und so hatte ich diese Idee, Spiritualität und Geld zusammenzubringen. Ich dachte natürlich, dass da werde ich von der Menschheit abgemurkst, weil das so inkompatibel erschien auf den ersten Blick. Aber seitdem ich mich mit der Materie auseinandersetze, und das habe ich jetzt schon sehr viel getan, mit fantastischen Experten schon gesprochen, und merke, wie dankbar mir die Menschen sind, dass ich das endlich mal jemand sich auf den Weg macht und das ganzheitlich zusammenbringt.
Wow, das klingt richtig interessant. Also ja, das Leben bringt dich manchmal genau dahin, wo du sein sollst. Und das ist nicht das, was man vorher gemacht hat. Geht mir ja teilweise auch so. Ne? Und was mich aber noch brennend interessiert, auf dem Thema Geld liegen ja wahnsinnig viele schlechte Bewertungen. Wir hören die jeden Tag im Fernsehen. Wir hören das hier, dann wird von Kohle geredet, von Bugs, von Money, von Mäusen, von Scheinen, aber keiner. Wenn ich so über meinen Partner reden würde, der wäre schon nicht mehr da. Und gerade diese negativen Bewertungen, wie empfindest du das eigentlich? Weil du hast dich ja auch mit dem Thema Geld ganz intensiv beschäftigt, aber wenn du jetzt so dieses allgemein, so dieses Gefühl dem Thema Geld gegenüber, wie empfindest du das in deinem Leben?
Also ich bin ja da eingestiegen, das hast du schon sehr gut benannt, diese vielen, vielen negativen Konnotationen mit Geld. Da können wir ja noch eine halbe Stunde drüber nachdenken und finden immer noch Sätze, die Geld negativ benennen. Und das ist für mich auch eine Ausdrucksweise der Verachtung des Alltags, des alltäglichen und materiellen Daseins, des physischen Daseins gegenüber. Hier in der westlichen Welt verherrlichen wir die Wissenschaft und das Intellektuelle. Und jetzt da in den Tempeln habe ich erlebt, wie das Spirituelle, die spirituelle Abgehobenheit verherrlicht wird und das wahrhafte Dasein als Mensch vernachlässigt wird. Und ich bin dann auch auf die Idee gekommen, das ist nur eine Seitenidee, das ist nicht meine Hauptlinie, aber irgendwo hat das auch was mit männlich-weiblich zu tun. Die Männer leben gerne in Konzepten, während die Frauen eigentlich viel erdgebundener sind, schon dadurch, dass sie das Leben weitergeben. Genau. Und hatte irgendwie, ja, stimmst du zu, ne?
Genau, ja.
Ja, ohne Feministin sein zu wollen, und hatte dadurch das Gefühl, wir müssen das jetzt auf eine irgendwie femininer machen, diese Spiritualität, aber auch das Intellektuelle übrigens. Und seitdem, ich muss ganz kurz sagen, ich habe mich sehr lange mit finanzieller Intelligenz befasst. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, teure Seminare besucht, 20 Jahre. 20 Jahre, als ich Lehrerin war und so weiter, und hatte auch zwischendurch dann mal Batzen Geld und hatte mal eine Wohnung. Und also ich habe da alle Phasen durchlaufen und bin aber nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen, finanziell interessanterweise. Und das hat sich erst geändert, als ich dann durch das Training mit den Meditationen habe ich gemerkt, jetzt fängt wirklich was an, ganz tief in mir zu arbeiten und sich zu transformieren. Aber diese Transformation war mir auch wieder zu abgehoben. Und da habe ich mich dann distanziert und bin dann meine eigenen Wege gegangen. Und seitdem ich das tue und meine ganz alltagsnahe Spiritualität lebe, seitdem hat sich auch mein Verhältnis zu Geld verändert, meine Geldsituation, meine Situation zu mir selbst, meine Lebenssituation. Ich lebe in einem viel, viel größeren Freiraum in jeder Hinsicht, einschließlich der finanziellen.
Antonia, du hast vorhin gesagt, dass dem Geld oder dem Geldverdienen überhaupt ganz viel Verachtung entgegengebracht wird. Und wenn ich das jetzt, wenn ich dich da so höre, so sprechen höre, ich kann das ja auch bestätigen, man sieht es wirklich überall. Und mir hat mal jemand gesagt, Geld ist Energie. Und wenn ich in mein Portemonnaie schaue und da sind Geldscheine drin, dann weiß ich, weil ich ja auch Coach bin, hey, ich habe das mit Freude, mit Spaß, mit guter Laune verdient. Und das freue ich mich total. Das heißt, das Geld, was in meinem Portemonnaie ist, kann ich gar nicht mit schlechter Energie füllen. Und das ist etwas, was mich persönlich immer schon so ein bisschen gestört hat, dass das Geld so in Anführungsstrichen verteufelt wird, dass die meisten Menschen einfach keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema Geld zu befassen. Da bist du hier der absolute Segen. Also herzlichen Glückwunsch.
Na? Vielen Dank, dass du mich da bestätigst an dem Punkt.
Auf jeden Fall. Und gerade wo du sagst, dass du einfach auch, du bist ja durch die ganzen Phasen durch. Du wolltest ja wissen, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wie ist das wenn und ne? Und ich habe auch schon einige Leute kennengelernt, die ähnliche Wege beschritten haben, um einfach mal da reinzufühlen, um sich wirklich davon zu überzeugen, ist das tatsächlich so. Wenn wir jetzt hier einen Teilnehmer haben, der sagt, hey, ich komme mit dem Geld nicht klar, hast du da einen Tipp, was der machen kann, damit er sagt, damit das einfach sich ein bisschen auflöst, damit man aus diesem Teufelskreis rauskommt, aus diesem ständigen, das Geld ist schlecht und Geld allein macht nicht glücklich und diese ganzen Dinge. Dass man einfach, hast du einen Tipp für jemanden, der sagt, hey, ich komme nicht klar mit dem Thema, was kann ich machen?
Ja, also ein Tipp, das wäre zu wenig, ich muss da richtig ausholen, um das verständlicher zu machen. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, die kommen zu mir und haben ein Geldproblem, ja, und dann lasse ich die reden und bereite den Raum, dass die sprechen können und das dauert keine 10 Minuten und dann sind alle anderen Lebensthemen auch auf dem Tisch. Das heißt, interessanterweise, ich meine, man kann jetzt da philosophisch diskutieren, was Geld ist, ist ja eigentlich bloß ein Schein, das Copyright gehört noch nicht einmal uns und so weiter, aber darum geht es jetzt nicht. Das ist ja nur eine Symbolik für einen Wertespeicher. Ja, wir haben einen Service gegeben, kriegen diesen Wertespeicher und den können wir wieder einlösen für etwas anderes. Sehen wir es einfach mal als Wertespeicher. Früher waren das Muscheln. Ja, geht jetzt nicht um diesen Schein an sich, sondern um diesen Wertespeicher. Und das Interessante ist, wenn wir schon Geld verdienen auf eine Weise, wo wir jeden Morgen oder jeden Montag uns entsetzlich fühlen, weil wir wieder in die Arbeit gehen müssen und wir bekommen diesen Wertespeicher dafür bezahlt und der ist dann in unserem Geldbeutel, der drückt doch, das ist doch richtig gehend eine Manifestation von dem Unwohlsein, das ich den ganzen Tag habe, mit dem ich dieses Geld erschaffen habe oder diesen Wertespeicher. Das heißt, ich verteufle in dem Sinne nicht das Geld, sondern wenn ich nur ein bisschen tiefer schaue, dann merke ich schon diese tiefe Dissonanz in mir selbst. Dissonanz finde ich ein tolles Wort, das heißt ja Unstimmigkeit.
Genau,
dass, ja. Also wenn ich ein schlechtes Verhältnis zu Geld beziehungsweise den Wertespeicher habe, der meinen Dienst, den ich in die Welt bringe, valuiert und speichert, wenn ich da schon ein schlechtes Verhältnis dazu habe, dann musst du dir mal überlegen, wie der Rest meines Lebens aussieht. Ja? Rüdiger Dahlke hat gesagt, Geld hat zwei Aspekte. Quantität und Qualität. Und wenn wir glücklich werden wollen, dann zählt die Qualität. Wenn wir aber in die Qualität des Geldes einsteigen, das ist ein Riesenfeld. Und da kann ich gerne mehr dazu erzählen, aber ich bin jetzt erstmal gespannt, in welche Richtung du darauf einsteigen möchtest.
Bei mir hat es gerade Klick gemacht. Ich habe mich nämlich damals, wo ich Angestellter war, immer gefragt, warum das viele Geld, was ich verdiene, immer so schnell weg ist. Ja, weil ich es nicht haben wollte, diesen Wertespeicher. Ne, weil der hat sich nicht gut angefühlt. Ich kann mich noch in der Situation erinnern, ich habe das Geld im Portemonnaie gehabt und habe es wieder zugemacht und weggesteckt. Und das hat sich nicht schön angefühlt. Aber danke für diesen Augenöffner. Da sind bestimmt ein paar Teilnehmer dabei, die sagen, wow, bei mir ist ähnlich. Aber das kann man ja auch ändern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja für viele Menschen gerade den Spagat zwischen Geld und Spiritualität. Aber du hast das gerade in so wundervoller Weise zusammengebracht. Mir hat auch mal jemand gesagt, Michael, mein Business würde nicht funktionieren, wenn ich die Spiritualität, von der ich vorher gar nichts wissen wollte, damit reingebracht hätte. Wie verbindest du diese beiden Themen, Antonia? Geld und Spiritualität?
Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Was ist schon Spiritualität? Da geht es ja schon los. In meiner Welt, in meinem, in, in, In der Art, wie ich mich ausdrücke, bedeutet Spiritualität, dass ich ein erfülltes Leben führe. Und zwar im Alltag. Ja, das ist für mich gelebte Spiritualität. Diese innere Erfüllung. Und wenn ich innere Erfüllung finde, dann ist der Wertespeicher, der sich füllt, dadurch, dass ich ein erfülltes Leben führe und auch anderen Menschen mitgebe, dann ist das ein ganz hoher Wert. Ja, das kriegt eine ganz hohe Qualität, und zwar eine ganz hohe geistige Qualität, ganz von selbst.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Du hast ja schon Kongresse zum Thema Geld und Spiritualität gemacht. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, die Menschen, mit denen du gesprochen hast und der Wert, der da entstanden ist, quasi dieses Gefühl, das hat sich ja auch, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn du mal anfängst, dann ändert sich auch viel im eigenen Leben, wenn man gerade in diesem Thema ist. Aber was hat das mit dir gemacht, dass du dieses Thema quasi über Online, über die Plattform Online-Kongresse in die Welt bringst? Was hat das in dir ausgelöst und verändert?
Also in mir hat es das erstmal ausgelöst, dass ich ein vollkommen geheiltes Verhältnis zu Geld bekommen habe. Und dass ich jetzt, nachdem ich schon so viele erfolgreiche Menschen interviewt habe, auch verstanden habe, wie Erfolg und auch pekuniärer Erfolg, also Gelderfolg, wie unmittelbar das mit einem gesunden Selbst zusammenhängt. Weil alle Experten, die ich interviewt habe und die finanziell erfolgreich geworden sind aus eigener Kraft, die sagen das alle. Die sind sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her, aber die sagen alle das Gleiche, dass sie sich erstmal im Kern gefunden haben und im Kern sich selber treu geworden sind und auch nach außen hin die Treue zu sich selbst getragen haben. Und dadurch kam der finanzielle Erfolg. Und das ist ein finanzieller Erfolg, der auch glücklich macht, ja. Es gibt ja so viele Menschen da draußen, die, was weiß ich, für Jobs haben und Unternehmen leiten. Die haben, ich kenne einen Unternehmer, das musst du dir mal vorstellen, der hatte, ich weiß nicht, also der hatte Millionen Umsätze, und dann hat seine Frau seinen Sohn geboren. Und er konnte gerade mal sie 10 Minuten anrufen. So war der mit Terminen eingedeckt. Und das war die Geburt seines Sohnes. Ja. Und das ist kein erfülltes Leben. Und wenn die Menschen merken, dass die Familie, das Selbstsein, die Natur, diese ganz, ganz unmittelbaren Dinge, dass die ihren hohen Wert wiederbekommen, dann setzt auch die Erfüllung ein. Und wir haben viele, viele Menschen glauben, dass das nicht funktionieren kann. Da kann man dann nicht reich werden. Dann wirst du eine Baggy Woman, wirst irgendwo auf der Straße rumlaufen. Dem ist aber nicht so.
Gut, dass du das gerade sagst. Es gibt ja ganz viele Menschen jetzt, die hier auch vielleicht ihr gerade eben hier jetzt zuschauen. Und die vielleicht Hilfen vom Staat bekommen, die einfach keinen Bock mehr haben oder keine Lust auf diese ganze Gängelei und diese ständigen Abhängigkeiten. Ja, aber vielleicht war das ja bis gerade eben noch völlig in Ordnung. Vielleicht hat man ja keine andere Möglichkeit gehabt. Und hier sagst du, hey, wenn du dir selber treu bist, und ich glaube, das ist eine von den einfachsten Dingen, die wir tun können, egal wo wir gerade stehen, oder? Wie wird man sich denn selber treu? Ich meine, wir beide wissen das. Wir spüren das ja auch. Wir sehen das ja auch in unseren Klienten, wenn wir mit ihnen arbeiten. Aber wie wird man sich denn selber treu, wenn irgendwie im Außen alles irgendwo den Bach runtergeht? Oder wenn man weiß, hey, ich komme nicht mehr weiter. Ich habe Insolvenz angemeldet. Ich sehe den Wald nicht mehr. Ich kann den Horizont nicht sehen. Oder wenn man einfach dasteht und es geht irgendwie nichts vorwärts. Wie kann ich mir dann selber wieder treu werden?
Ja, sehr gute Frage. Also stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt wirklich irgendwie von staatlichen Hilfen abhängig. Das Geld reicht hinten und vorne. Ich wohne in einer Sozialwohnung. Also alles ganz, ganz furchtbar. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich drehe jetzt mein Leben hier und jetzt um. Was tue ich als erstes? Ich akzeptiere meine Situation. Das ist jetzt so, durch alle möglichen Umstände bin ich da hineingeraten und ich habe ganz bestimmte Gefühle dadurch. Und wenn ich mir selber treu bin, dann gestehe ich mir diese Gefühle erstmal ein. Zum Beispiel, number one, ich bekomme Unterstützung vom Staat. Ich fühle mich abhängig vom Staat und fühle mich völlig machtlos dadurch, als ob ich nichts selber auf die Reihe kriegen würde. Das wäre zum Beispiel Treue mir selbst gegenüber, mir das offen einzugestehen. Number two, das Geld, das ich kriege, reicht vorne und hinten nicht. Und jedes Mal, wenn ich ein paar Pfennige rausnehme oder Cent oder was auch immer, Euro, und mir am Supermarkt irgendein billiges Zeug kaufe, dann weiß ich, dass das Geld nicht reicht und dass ich ein tiefes Mangelgefühl habe. Number three. Das Geld, das ich hier benutze, das gefällt mir nicht von der Qualität her. Ich will nicht diese Hilfe vom Staat bekommen. Ich will Geld, ich will in der Fülle leben. Ich will haben, dass das in Freiheit und Freude zu mir fließt. Und dass man sich das erstmal eingesteht. Und das ist ein Riesenschritt und der ist sehr schwer zu vollziehen. Ich weiß, wovon ich rede, weil man sich diesen unangenehmen Gefühlen erstmal ehrlich aussetzen muss. Aber wenn du dir die ehrlich bewusst machst, du kannst es womöglich sogar schon benennen, dann hast du den schwersten Schritt schon vollzogen. Nämlich, dass du benennst, was dir ein Unwohlsein zufügt. Und von da aus kannst du anfangen zu überlegen, wo geht's denn weiter, wo will ich denn überhaupt hin? Ja, habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Mehr ja? als. Ja, ich kann ja auch sehen, die Parallele. Ich bin ja damals auch aus dem Hamsterrad raus, habe mich quasi aus dem Angestelltenjob befreit, Stück für Stück. Aber diese Parallele, wenn jemand eben sich selber nicht treu ist, und ich persönlich finde das teilweise so schade, ich sehe es bei ganz vielen Menschen überall, egal wo ich hinkomme, ob ich jetzt in den Laden komme, ob ich jetzt in ein Krankenhaus gehe, oder egal wo, einfach wo viele Menschen sind. Die sind so beschäftigt und immer mehr, das hat in den letzten Jahren wirklich zugenommen, die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, können vielleicht nicht zuhören und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das ist so gewollt. Das hat nichts mit der energetischen Zeitqualität zu tun, weil die Zeitqualität, die gerade läuft, ist die, dass ich sage, okay, ich gehe mal in mich. Und wie habe ich den Eindruck, dass uns im Moment auch nichts anderes mehr übrig bleibt? Wie siehst du das denn?
Ja, wenn wir von Angst getrieben werden, dann sind wir Getriebene.
Ja, genau.
Und das wäre wieder die Treue zu mir selbst, dass ich mir das erstmal eingestehe, dass ich mich treiben lasse, hetzen lasse. Ja? Jemand, der gehetzt ist, ist nicht in seiner Souveränität, der ist nicht in seiner Freiheit, der ist nicht in seinem Wohlbefinden. Also wenn du dich gehetzt fühlst und meinst, das und das und das muss ich noch machen, sonst kann ich nicht überleben, dann bist du voll in dieser Energie, in der du auf keinen grünen Zweig kommst.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich selber treu ist?
Ja, das kann sich sehr, sehr schmerzhaft anfühlen und das kann sich sehr, sehr wunderbar anfühlen, wenn du in dieser Dissonanz drin bist, ja, wenn du merkst, du lebst ein Leben, das nicht dir gehört, das nicht zu dir gehört, dann ist die Treue und Wahrhaftigkeit dir selbst gegenüber ein extrem schmerzhafter Zustand. Und ich bin da durchgegangen. Und das hat Jahre gedauert, viele, viele Jahre, wo ich durch extreme, auch physische Schmerzen gegangen bin beim Meditieren. Das ist unbeschreiblich. Aber da musste ich durch, damit ich in den Zustand komme, wo ich endlich dann mal diesen geistigen Frieden in mir gefunden habe. Und von da an hat sich das alles umgedreht. Und ich konnte dann irgendwie, das hat sich eben dann von selbst ergeben. Das kam dann von außen auf mich zu, so wie du das auch immer beschreibst. dann kamen plötzlich Zufälle auf mich zu, die mein ganzes Leben umgedreht haben. Aber dazu musste ich erst zu dieser inneren geistigen Ruhe kommen.
Ich denke mal, du kennst mittlerweile die Abkürzung für deine Klienten. Die müssen nicht diesen jahrelangen Prozess hinter sich bringen, oder?
Das ist ja auch meine Arbeit, ist auch deine Arbeit, dass die Menschen nicht mehr so hart kämpfen müssen. Und der Zeitgeist ist auch danach. Ja? Viele Menschen denken, oh Gott, wir sind in schrecklichen Zeiten. Stimmt auch in gewisser Weise. Aber auf anderer Weise leben wir in einer nie dagewesenen Chance, in der Menschheitsgeschichte. Wie soll ich denn das beschreiben? Wir waren früher in einer dichteren Energie. Ich bin ja schon eine etwas ältere Generation. Also ich weiß noch, ich bin ja eine Nachkriegsgeneration und ich weiß, in was für einer dichten Energie ich aufgewachsen bin. Und ich musste erst durch ein schweres Erdbeben gehen. In Taiwan war das 1999, das große Erdbeben in Taiwan. Viele tausend Tote und so weiter. Und da musste ich erst durch, damit diese Dichte in meiner Seele überhaupt mal aufgerüttelt und aufgerissen wurde. Also ich musste durch krasse Erlebnisse gehen, um in eine leichtere Sphäre zu kommen. Aber das müssen die Menschen heute nicht mehr tun, weil wir in einer leichteren Sphäre inzwischen leben. Also ich weiß nicht, ob du von den Schumann-Resonanzen
Ja, natürlich.
gehört hast. Und wir schwingen immer leichter und auch transparenter. Das geht alles. Wir müssen nicht mehr diese dichten, dichten Felder aufbrechen. Das ist wirklich nicht mehr nötig heutzutage. Und das ist eine unglaubliche Chance.
Ja, das ist insofern auch eine Chance, weil die ganzen alten Kamellen, die werden auf einmal sichtbar. Ich muss nicht ewig lang Glaubenssätze auflösen, sondern sie sind auf einmal da, die wollen aufgelöst werden. Oder alte Themata, die sind da und können wirklich relativ leicht mit ganz wenig Einsatz gelöst werden. Das heißt, ich habe auch, wie du schon sagst, auch den Eindruck, dass die Menschen jetzt immer mehr dahin gebracht werden, dass sie wirklich sich selber treu bleiben.
Ja, und es wird ihnen ja auch immer mehr vorgelebt. Es gibt ja immer mehr Menschen, die einfach den Sprung in die, ich nenne es jetzt mal so pathetisch, den Sprung in die Wahrhaftigkeit wagen und nicht einfach nur wahrhaftig sind und dann da an der Straße Hungers sterben, einen heroischen, sondern im Gegenteil. Ja, sie werden ganz erfolgreiche Unternehmer und machen Umsätze, die sie niemals in ihrem Leben für möglich gehalten haben. Das wird uns ja vorgelebt inzwischen.
Ja, und das sind auch teilweise Dinge, wo man vielleicht als Normalverdiener denkt, das müsste ich mir ansparen und kommt vielleicht auf 100.000 Euro und dann kauft man sich ein Haus. Und der Nachbar, der kommt gerade von einem Urlaub und hat für die Nacht 100.000 Euro bezahlt und er war 3 Wochen weg. Nee, es gibt so krasse Unterschiede und Beispiele, wo jeder genau das in sein Leben zieht, was ihm auch wirklich wichtig ist. Und ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, dass uns Menschen gerade jetzt und Seelen diese Sehnsucht so nach außen, die will so irgendwie, die pocht schon regelrecht am Herzen. Man merkt das schon, dass die Sehnsucht will raus und die will sich erfüllen. Es geht teilweise, ich habe auch schon viele Leute kennengelernt, die sind gerade in der Phase, wo es nicht mal daran vorbeigeht. Die werden teilweise, also das ist ihr eigener Prozess, die zwingen sich quasi selber dazu, dieser Sehnsucht zu folgen, wo sie normalerweise nie machen würden. Aber es geht gerade nicht anders.
Ja, weil sie sich das noch nicht vorstellen können, dass sowohl die Energie und die Lebenskraft und das Prana, wie die Inder so schön sagen, diese Lebensenergie plus das Geld, weil Geld ist auch nichts anderes als Lebensenergie, dass das fließt, dass das vieldimensional ist, das ist fluid, das ist flüssig, das kommt und geht, aber du bist immer in der Fülle, mal mit mehr, mal mit weniger. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch aus der alten Welt kommt, wo das alles fix ist. Ja, das ist mein Monatsgehalt und da kann ich so viel zurücklegen und dann kann ich mir das Haus bauen. Das ist alles statisch. Und wir kommen aus diesem statischen Weltbild jetzt massiv raus und das hat auch ganz viel mit Geld zu tun.
Ich habe mal in diesem Kontext, mir wurde ja gesagt, dass Geld Energie ist. Und ich weiß, dass man uns Menschen und Seelen die Energie abzieht. Ich weiß, dass genau deshalb so viel Deckel auf allen möglichen Themen liegen. damit wir da nicht hochkommen. Kommen wir natürlich trotzdem, aber es dauert halt eine Weile. Und das ist etwas, was mich immer total gestört hat, weil es lässt mich nicht in die Freiheit leben. Ich muss dazu sagen, ich habe Seelen kennengelernt, viele Teilnehmer, die hier zuschauen, bestimmt auch, die von Licht leben. Das tun wir alle. Es gibt aber auch das Gegenteil. Und das ist nicht angenehm. Es gibt tatsächlich Seelen, die ernähren sich von Dunkelheit. Die ernähren sich tatsächlich von der Energie, die wir abgeben, wenn wir zum Beispiel Geld ans Finanzamt geben und das nicht wollen. Wenn wir ein komisches Gefühl dabei haben, weil wir nicht wissen, was mit dem Geld gemacht wird. Dieses Geld, was dann, ich bin diesem Weg mal gefolgt und es hat sich wirklich bewahrheitet. Es ist tatsächlich so. Ich war ziemlich erschrocken. Ich war einfach nur neugierig, aber war nachher ziemlich erschrocken und auch entsetzt, dass das wirklich genau so funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, hey, in der alten Welt müssen wir mit dem bisschen auskommen. Das ist die alte Welt. Das ist nicht mehr möglich. Und das finde ich ja gerade so schön, weil die Tore öffnen sich. Wir können wirklich in die absolute Fülle gehen. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und einfach nur da sitzt und du ihn anschaust, dann klingelt doch schon was hier im Herzen, wo sagt, hey, wir gehen jetzt mal in deine eigene Treue rein und in deine eigene Kraft, in dein Potenzial und das bringen wir nach außen. Wie fühlt sich so eine Arbeit an, Antonia?
Ja, fühlt sich ganz wunderbar an und sehr kraftvoll und es erfordert aber auch Mut, gewissen Dingen ins Auge zu sehen. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten über die neue Innocenz, also auf Englisch, wie sagt man das auf Deutsch? Die innere Reinheit. Wir wollen alle rein sein von schlechten Gewissen, wir wollen uns gut fühlen und wir meinen, wenn wir in dem System harmonieren, uns irgendwie anpassen, dann kommen wir nicht in Konflikt und dann sind wir gewissensfrei, also haben wir kein schlechtes Gewissen und leben ein gesundes, frohes Leben. Jetzt merken aber immer mehr Leute, dass das ja gar nicht funktioniert. Und wenn wir diesem System folgen, dass wir in einen immer größeren inneren Zwiespalt kommen. Und jetzt ich merke, wie immer mehr Menschen aufwachen und merken, wie die sich aufgerufen fühlen, einen neuen Weg der inneren Reinheit zu finden. Und innere Reinheit ist eine Voraussetzung, dass du ein glückliches und erfülltes Leben fühlst. Aber, und da jetzt kommt das große Aber, wenn wir meinen, das ist die alte Innozenz, das ist die alte Vorstellung der Reinheit, dass wir systemkonform leben, dann kommen wir in dieses Wohlbefinden und es funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt in eine neue Reinheit kommen, in ein neues Wohlbefinden mit uns selbst. Und das erfordert Mut, weil wir müssen unsere Eigenverantwortung. Wir müssen für uns selbst Verantwortung übernehmen und selber entscheiden, was ist wirklich richtig, sodass ich mich in meiner Seele wohlfühlen kann. Zum Glück wird das jetzt in den Therapien immer mehr behandelt und es kommt immer mehr Bewusstsein rein und zwar Schlüsselwort kognitive Dissonanz. Das bedeutet, ich tue auf der einen Seite etwas, weil ich denke, dann habe ich ein gutes Gewissen und bin ein guter Mensch. Aber gleichzeitig spüre ich in der Tiefe, dass das nicht stimmig ist mit meinem wahrhaftigen Selbst, mit meinem wahrhaftigen Wohlbefinden und auch mit meinem wahrhaftigen reinen Gewissen, mit meiner inneren Reinheit. Und in diesem Konflikt der kognitiven Dissonanz sind inzwischen so viele Menschen. Das wird für viele Menschen immer unerträglicher. Und ich merke richtig um mich herum, wie das immer mehr aufbricht, wie sie sagen, ich dachte, ich sei ein guter Mensch und ich merke, dass das ist nicht mehr stimmig, das funktioniert nicht mehr. Und der Schlüssel ist, dass wir lernen müssen, in die volle Eigenverantwortung zu gehen. Und da liegt die Freiheit.
Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Genau, diese Eigenverantwortung, ne? Weil manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses System gerade so viel Druck macht, damit wir genau diesen Schritt machen.
Kann man.
Die Mieten werden höher, ne? Es ist kaum auszuhalten. Dann kommt hier eine Pandemie oder dann kommt halt irgendwie ein anderes, ein Krieg hier, ein Krieg da, der eigentlich keiner ist. Wir wissen das alle, nur sagt es keiner. Und ständig haben wir Druck von allen Seiten. Wir werden mit Angst bombardiert und Hauptsache, wir kommen nicht hoch. Aber irgendwie, wenn man ständig gedeckelt wird, und momentan scheint das ja überall ständig stattzufinden, wie du schon sagst, Eigenverantwortung, aufstehen und sich nicht unterkriegen lassen. Oh, das war so schön jetzt, echt.
Und vor allem, wenn du das dann auf das Geld münzt, wenn du, was du gerade alles schon erwähnt hast, ja, und wir wissen, wir zahlen dann unsere Steuergelder und wissen, dass das in Kanäle fließt, die uns kein reines Gewissen machen,
ja,
dann
genau.
kommst du in den Zustand der kognitiven Dissonanz. Und das ist ein gefährlicher Zustand, weil du innerlich gespalten bist. Du bist nicht mehr gerade in deiner Energie, du stehst nicht mehr gerade in deiner Energie.
Genau.
Und dann, wenn du quasi so in deiner Energie stehst, dann können diese, was du schon sagtest, diese dunklen Energien, die können sich dann ansetzen und können richtig gefährlich werden oder sich sogar von dir ernähren. Das ist jetzt natürlich eine krasse Nummer, aber ich kann das durchaus bestätigen.
Ja, und das ist ja genau diese kognitive Dissonanz. Wenn wir in diesem Zustand bleiben, beziehungsweise gehalten werden, dann sind wir ja manipulierbar.
Ganz
Dann
genau.
sind wir auch manipulierbar und dann wissen wir nicht, wie wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Wenn ich jetzt Geld vom Staat bekomme zum Beispiel oder wenn ich in einer Beziehung stecke oder wenn ich in einem Vertrag stecke mit einem großen Unternehmen etc. Wie du schon sagst, der eine Mann, der da halt so viel zu tun hat, dass er die Geburt seines Sohnes nicht hat miterleben können. So viel um die Ohren und vielleicht Schuldgefühl hier oder da und kommt nicht raus. Das ist genau der Moment, wo wir einfach nicht klar sein können, aber trotzdem werden, weil es bleibt im Moment nichts anderes übrig, denke ich mir mal.
Dieser Mann, dieser Multimillionär, ist kurz danach schwer krank geworden, sein ganzes Unternehmen ist zusammengebrochen und dann ist er ein Heiler geworden. Und jetzt lebt er ein glückliches Leben.
Ja, geht. Funktioniert. Bahnbrechendes Beispiel. Antonia,
ja.
Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wir haben ja im Interview einige Sachen verlinkt etc. Und wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit dir? Wie fühlt sich das einfach an? Was passiert da mit den Menschen?
Also klassischerweise kommt jemand zu mir und hat ein finanzielles Problem oder ein finanzielles Thema. Und ich mache 1-zu-1-Sitzungen, ich mache Gruppensitzungen, ich habe auch Online-Kurse. In der 1-zu-1-Sitzung ist es natürlich am intensivsten, da kommen wir am schnellsten auf den Punkt. Und nach 10 Minuten liegen dann schon alle Themen auf dem Tisch, die diese Person betreffen. Und dann gehen wir tiefer, je nachdem, wo ich arbeite sehr intuitiv, wo ich das Gefühl habe, hier gehen wir jetzt energetisch tiefer. Ich mache auch so Art Trance-Reisen. Die gehen manchmal an einen Schmerzpunkt, den die Leute alleine nicht aushalten würden. Und ich helfe dann, den Raum zu halten, das auszuhalten und damit man es heilen kann. Und danach gehen wir aber in das Positive, in das Freudvolle und in die Vision, in das, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und ich helfe den Menschen, ihnen ihr Leben sich vorzustellen, wie sie es denn gerne hätten. Ich durchwandere mit ihnen also Himmel und Hölle, beides sozusagen. Das passiert in einer Einzelsitzung. Und danach kommen wir wieder zurück, dann gehen wir aus diesem Trance, aus diesem Emotionenbereich raus und gehen wieder in den Kopf, werden wieder ganz rational und schauen uns danach wieder die Geldsituation an. Und dann ist dem Menschen schon sehr viel bewusst geworden und plötzlich tauchen da alle möglichen Lösungen ganz von selbst auf. Das ist jetzt das, was ich zum Beispiel in einer Einzelsitzung mache, in einer Gruppensitzung, da gibt es unterschiedliche Gruppen. Ich habe auch manchmal Community-Meetings, wo wir uns untereinander beraten, ermutigen, austauschen. Das mache ich sehr gerne, es kommt auch sehr gut an. Und dann habe ich einen 6-Wochen-Kurs mit vielen Modulen, wo wir uns Schritt für Schritt vorarbeiten in das Bewusstsein über den Umgang mit Geld. Und indem ich dann auch viele, viele Tipps gebe, wie man das umdrehen kann und wie man dann tatsächlich seine ersten Schritte gehen kann, um sich daraus zu manövrieren. Und daraus kann man dann eine Langzeitstrategie bauen. Ja, und dann habe ich auch noch Online-Kurse, wo man das erstmal so im Kleinen, so ganz in Sicherheit, noch ohne mit der bösen Antonia, die einen da am Kragen packt, das erstmal so ein bisschen selber für sich ausprobieren kann. Das kann man in einem reinen Online-Kurs erstmal so ein bisschen abchecken, ob das so die richtige Richtung wäre für einen.
Genau, und ich denke mal, ein bisschen pieksen darf es schon, aber wenn es nachher wirklich zu einem freudvollen Ergebnis führt, warum denn nicht?
Ja, also es geht nicht, ohne die Schmerzthemen anzusehen. Wir gehen natürlich auch in Glaubenssätze rein und wir recherchieren und wir überlegen, was war denn in meiner Kindheit. Ich bin mir auch erst bewusst geworden, meine Mutter, die hat immer gejammert, dass sie nicht genug Geld hatte. Und mein Vater der war ein junger Arzt damals nach dem Krieg. Das war eine harte Zeit, diese Aufbauzeit nach dem Krieg. Und der hatte wirklich sehr gelitten. Der kam oft sehr leidend von der Arbeit nach Hause. Aber der hat es eben durchgehalten für seine Familie. Aber das ist halt sehr tief drin, ne? Geld und Überleben, das kostet, das ist Mangel und das ist Leid. Das ist, ne? Und wenn man dann in seine eigene Geschichte hineingeht, das machen wir sehr intensiv und gehen erstmal in die Schmerzthemen rein und dann, und dann ist das erstmal überstanden und dann gehen wir ins Kreative rein. Das macht dann auch richtig Spaß.
Hast du noch einen Abschlusstipp für Teilnehmer, die jetzt hier gerade zuschauen, die jetzt einfach dieses Thema einfach mal anders fühlen möchten, die wissen, dass sie jetzt gerade in der Situation sind, wo es nicht so toll ist, wo sie merken, wie wir es gerade besprochen hatten, dass sie in dieser kognitiven Dissonanz sind und die sich einfach mal anders fühlen möchten jetzt im Moment, die es einfach mal anders wahrnehmen möchten, um vielleicht mal einen Eindruck zu bekommen, dass man jetzt doch einen Schritt nach draußen wagen kann?
Alles, was ich für meine Geldsituation tue, tue ich auch für mich selbst und für mein eigenes Wohlbefinden. Und du kannst da erstmal ganz klein anfangen, wenn du im Supermarkt bist. Ich mache das immer, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Jedes Mal, wenn ich etwas bezahle, weil ich kaufe, dann bin ich dankbar für zum Beispiel auf dem Markt, für die schönen Früchte, die ich jetzt einfach bekomme, dadurch, dass ich ein bisschen Geld aus meinem Geldbeutel heraushole. Ich bin immer in Freude, meinen Geldbeutel zu öffnen und anderen Geld zu geben, einen Wertespeicher zu überreichen, weil ich dadurch so gesegnet werde mit wunderbaren Dingen, die zu mir in mein Leben kommen. Das ist mal das Allererste, was du machen kannst, diese Dankbarkeit diesem Geld, diesem Wertespeicher gegenüber, wie viel Segen das schon in dein Leben bringt und gebracht hat. Das ist mal das Erste, was du machen kannst. Mhm. Und wenn du schnell reich werden willst, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar entweder abends vorm Schlafengehen oder in der Früh, bevor du in den Arbeitstag oder in den Tag hineingehst, da überlegst du dir ganz simpel, welche drei Dinge kann ich heute tun, damit ich reich werde? Welche drei Dinge kann ich heute tun, damit ich reich werde? Zum Beispiel jemanden anrufen, ob ich dem irgendwie helfen kann und Geld dafür kriege. Ja, ganz kleine Dinge erstmal. Drei Dinge am Tag. Wenn du das machst, das wirkt Wunder. Es gibt einen Unternehmer, der hatte so ein mittelständischer Unternehmer und sein Unternehmen war am Abbrechen. Also der war kurz vorm Ruin. Und dann hat er das gehört. Und dann hat er seiner Sekretärin gesagt, frage dich jeden Morgen diese drei Fragen. Was kann ich heute tun, um die Firma reich zu machen und den Reichtum in dieses Unternehmen zu bringen. Und das hat die Sekretärin ausgeführt und der ist ganz schnell wieder auf den grünen Zweig gekommen.
Das ist interessant, ja, das ist wirklich interessant.
Und das Letzte, was ich dann gerne noch mitgeben möchte, abends, bevor du ins Bett gehst, schließe die Augen, lass den Tag nochmal an dir vorbeigehen und es gibt immer wunderbare kleine Momente, die dich ungeheuer bereichert haben. Zum Beispiel ein Kind hat dich angelächelt. Die Sonne hat auf die Blume gescheint und es hat so geleuchtet. Die Frau auf dem Markt, die hat mir so freundlich ihre Ware überreicht. Diese kleinen Dinge des Alltags, die lässt du noch mal durch dich durchfließen. Das ist nämlich ganz toll, wenn man etwas, was einen beglückt hat, sich noch mal bewusst macht, dann ist es ein noch viel größeres Glück. Und mit diesem Glück kannst du dann einschlafen und das in deinen Schlaf mit hineinnehmen und mit dieser Dankbarkeit. Das ist so kraftvoll, dann bist du schon sehr gut aufgesetzt.
Wow, ich habe es gerade richtig fühlen können, meine Güte. Antonia, das Interview war grandios, herrlich, super. So inspirierend, also du bist einfach eine wundervolle Frau und gerade dieses Thema in die Welt bringen, wow, genial, da wird sich einiges hier auf dem ganzen Planeten verändern, da bin ich ganz sicher.
Oh wow, das war aber jetzt ein riesiges Kompliment.
Ja, es ist auch so. Ich kann es auch fühlen, wie gesagt, in dir, weil du einfach mit der richtigen Begeisterung daran gehst. Weil du mit dem Richtigen, du hast es ja eh schon lange durchgezogen. Du hast alle Höhen und Tiefen erlebt und du weißt, wovon du sprichst. Das ist in dir. Und jetzt kommt es raus.
Ja, toll, dass du das so sagst, weil Spiritualität und Geld gehört halt insofern zusammen, als Geld und ich, die Art, wie Geld in meinem Leben sich ausspielt, das bin ja ich. Ja. Das ist ja eine Einheit.
Genau, und darum geht es, um diese Einheit, um das Potenzial eben. Ich danke dir vielmals für dieses inspirierende Interview, einfach nur genial. Ne?
Ich danke dir. Du hast gesagt, es wird ein tolles Interview, du hast recht behalten, das kann ich dir voll zurückgeben. Es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann also. Tschüss.
Ciao.